Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Willkommen hier in Thun. Wir sitzen hier im Stadtratssaal an der Literare und nehmen hier sozusagen live auf. Und wir sind für einmal nicht zu dritt, sondern wir sind zu fünft. Bei uns am Tisch, beziehungsweise hier auf dem Podium, sitzen auch Lika Nüssli und Klaus Merz, die wir hier als Gäste bei uns haben. Und wie immer sind aber dabei ich, Christoph Keller.
Ich, Lucia Haug.
Und Marion Regenscheid.
Und eben die neuen Stimmen in dieser Runde. Ich begrüße ganz herzlich, hallo, Lika Nüssli.
Hallo.
Und Klaus Merz.
Tag.
Ja, wir sprechen in dieser Episode über das Bildhafte in der Literatur und wie Bild und Geschichten miteinander in einer Spannung, in einem Spannungsverhältnis stehen. Und wir sprechen auch darüber, was Illustrieren heißt, was eben Bildhaftigkeit in der Sprache heißt und wie sich das aufeinander bezieht. Ja, Lika Nüssli, du bist Illustratorin, du bist Zeichnerin, du bist aber gleichzeitig auch Texterin. Du bist 1973 in Gossau geboren, hast dich in verschiedenen Kontexten bildnerisch, künstlerisch, aber auch politisch engagiert, immer wieder geäußert. Du bist auch an Performances zu sehen und dein letztes Buch, Starkes Ding, ist eine Auseinandersetzung mit der Geschichte deines Vaters, der eine Vergangenheit als Verdingbub hat. Jetzt, Lika, wenn dich Leute ansprechen auf deine Bücher, wie sagst du es? Sagst du, lies meine Bücher oder sagst du, schau dir meine Bücher an?
Ich würde sagen, lass dich ein. Also weder noch. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf ein Medium einlässt. Und ob man dann genauer schaut oder genauer liest, finde ich, spielt nicht so eine Rolle. Eintauchen also, finde ich wichtiger. Sich Zeit nehmen und sich einlassen auf also, das, was man sieht.
Also ein Eintauchen heißt beides ungefähr gleichzeitig aufnehmen? Mhm. Den Text und das Bild?
Ja, bei mir existiert es eigentlich nicht unabhängig voneinander. Bei mir ist es immer ein Zusammenspiel. Ich schreibe auch immer gleichzeitig, wie ich zeichne.
Wie du arbeitest, darauf kommen wir später dann sicher noch zu sprechen. Klaus Merz, du bist 1945 in Aarau geboren. Du bist einer der Schriftsteller hier in der Schweiz, der vor allem durch seine verdichtete, konzentrierte Sprache in seinen Gedichten immer wieder Akzente setzt in der Schweizer Literatur und in der Literatur insgesamt. Du hast eine sehr bildhafte, eine sehr konkrete Sprache und du wurdest dafür ja auch mit unzähligen Preisen bedacht. Jetzt gibt es diesen Satz, den Markus Bundi in der Gesamtausgabe zu deinem Werk geschrieben hat. Der Satz heißt, ohne den Bildbetrachter Merz gäbe es den Schriftsteller nicht. Was heißt dieser Satz für dich?
Vielleicht so. Ich bin eher ein Schauender als ein Hörender. Also ich gehe von dem aus, was ich sehe und drehe es dann in mir um. Pessoa hat einmal gesagt, ich bin so groß wie das, was ich sehe. Er hat auch gesagt, was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, ist, was wir sind. Also diese zwei Möglichkeiten zu haben, der Fremdheit der Welt entgegenzutreten, indem wir sie anschauen und sie dann auch noch besprechen oder sozusagen in einen eigenen Kommentar uns aneignen. Das hat für mich miteinander zu tun. Aber beim Schreiben ist es wirklich meistens so, dass es ein Bild ausgelöst wird.
Ja, mich nimmt natürlich Wunder, Lucia, du hast dich jetzt intensiv mit dem Werk von Klaus Merz auseinandergesetzt. Du bist wie ein Schnellzug durch sein Werk durchgegangen, jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Dieses Bildhafte und das Sprachliche oder so, wie das jetzt Klaus Merz gesagt hat, ist dir das begegnet, hast du das gespürt, hast du das erfahren?
Ja, überall würde ich sagen. Also zuerst muss man vielleicht noch sagen, dass Klaus Merz zwar sehr dicht schreibt, aber trotzdem das Werk einen sehr großen Umfang hat. Und der Gang durch dieses Werk, durch diese Texte, hat sich manchmal angefühlt, wie durch eine Galerie zu gehen. Museum wäre mir jetzt zu museal vielleicht, aber eigentlich wie durch eine Bildfolge zu gehen. Und darüber hinaus dann wirft einen die Lektüre auf einen selbst zurück, weil man ja eigentlich dann ein Sprachbilder lesen darf, die aber selber eben auch das Resultat sind von Bildern in deinem Kopf vielleicht, aber auch von tatsächlich Kunst. Also muss man vielleicht auch noch sagen, der Bildbetrachter jetzt in diesem Zitat, das du erwähnt hast, Christoph, heißt ja in deinem Fall auch wirklich Kunstbetrachter. Kannst du beschreiben, wie das eigentlich in dein Leben gekommen ist?
Ja, also ich glaube, etwas ganz Wichtiges war eine enge Begegnung mit einem Kunstmaler, ist vor 2 Wochen gestorben, in hohem Alter. Und der war, wie das damals noch so der Brauch war, in Wien, im Louvre, überall hat er Kopien gemacht. Also da hing ein immenser Bräuchel an der Wand. Also alles, was Rang und Namen hatte und zugleich seine Landschaften, seine Stillleben, eher in Gublerscher Manier, würde ich sagen. Und das war so ein Hineinkommen in diese Bildergalerie. Und ich habe dann später im Buch latentes Material, also das ist für mich ein Kernwort, wie viel unter uns, in uns latent da ist, dem nachspüren. Und ich habe dort, ich glaube, es gibt so einen Satz, der habe ich gesagt, ich sehe die Welt eigentlich nicht in Abläufen, ich sehe es eher in Bildern. Also das ist wahrscheinlich eher, ich gehe eher von einem fotografischen Arbeiten aus, als von einem Ablauf. Also nicht, man sagt ja, Schreiben heißt Handeln oder einem Handlungsverlauf folgen, aber ich mache eigentlich eher Blitzlichter und setze sie zusammen. Die kann man dann als Abblätterbüchlein lesen.
Stichwort Abblätterbüchlein, jetzt nochmal zu dir, Licanius, und vielleicht Marion, du als Leserin, du hast dich ja auch jetzt intensiv mit Licanius' Werk auseinandergesetzt, vor dir auf dem Knie liegen ihre voluminösen Bände. Jetzt, wie war dein Leseerlebnis oder dein Betrachtungserlebnis? Ist das Wort Eintauchen, das Lika benutzt hat, für dich auch so das richtige Wort, um hier das Lese- oder Betrachterlebnis zu charakterisieren?
Ich würde schon sagen, es ging mir genauso. Ich dachte, ich bin am Anfang, ich komme natürlich von der Literatur und bin immer erst auf das Wort fixiert. Und bei diesen Bildern ging es aber mir tatsächlich so, dass ich einfach eingetaucht bin in diese ganze Welt, die du geschaffen hast, Lika. Und was ich zugleich auch sehr schön fand, insbesondere beim neuen Werk, Starkes Ding, über den Verdingburg-Vater in Doggerburg, dass es mit meiner Ostschweizer Herkunft auch so ging, dass ich eben noch mehr in eine Art Heimat hineingefallen bin, wie es eben auch meine Großeltern kannten. Und das hat mich total beeindruckt und finde jetzt aber gerade, was du vorhin gesagt hast, Klaus, und würde den Ball dann gerade zu dir weiterspielen, Lika, diese Bildabfolge merkt man bei dir ja auch. Ich habe das Gefühl, dass hier von Anfang an sehr narrativ gedacht wird, also nicht etwas Statisches, sondern schon von Anfang an eine Geschichte erzählt wird.
Ich glaube, es ist sowieso der Kern meines Arbeitens, wie auch immer sie sich manifestiert, dass es eine visuelle Narration ist. Ich habe mich aber sehr gefunden in dem, was du gesagt hast, mit diesen Blitzlichtern. Das finde ich eben auch sehr spannend, wenn man so einzelne Fokusse richtet und dazwischen lässt man wieder Raum. Mhm. Und füllt nicht alles aus, oder wie in einem Film, wo es dann einfach immer weitergeht. Und so entscheidet man eigentlich als Macherin, welche Szenen man zeigt. Und dann dazwischen kann sich etwas ausdehnen, mehr oder weniger Zeit.
Ja, und ich denke auch, also wenn man so arbeitet, dann ist man eigentlich latent immer auf der Suche nach sprechenden Bildern. Also man überlässt den Bildern auch das Sprechen. Man hört den Bildern zu. Als ich dann später viel über die NZZ, habe ich so eine Reihe eröffnet mit Genazzino zusammen und Brigitte Kronauer, haben wir uns abgewechselt über unsere Lieblingsbilder. Und da wurde mir immer klarer, ich habe mich nie kunsthistorisch orientiert eigentlich, manchmal etwas nachgeschaut, ob ich nicht falsch geahnt habe, aber geschaut, was erzählen mir die Bilder? Für mich sind Bilder auch Erzählungen natürlich.
Ich hätte noch eine kleine Nachfrage an Lika, auch wegen nochmal wegen diesem latenten Material. Ich habe hier diese Geschichte vor mir. Ich glaube, eine Kassettenaufnahme eines Fotografen, der auf einem Tonbandgerät sozusagen über sein Leben und seine Arbeiten spricht. Und dabei kommt eben dieser Begriff sozusagen ins Spiel, das latente Material beim Fotografieren, dass man eigentlich nur sozusagen noch den chemischen Prozess des Sichtbarmachens eigentlich braucht. Aber eigentlich ist es schon da, oder? Also eigentlich ist alles schon da und es geht eigentlich nur darum, sozusagen die Dinge
herauszuholen,
Bilder eigentlich sichtbar zu machen. Ja. Kannst du dich mit dem identifizieren? Denn man könnte ja auch zum Beispiel sagen, das ist sozusagen ein Understatement, was sozusagen jetzt literarische Arbeit oder bildnerische Arbeit ist.
Ich habe jetzt ein bisschen Mühe mit dem Begriff Fotografieren, weil es ist etwas anderes wie Ablichten. Ich finde, beim Fotografieren wird ja immer sehr stark die Realität in 2D abgelichtet. Und das Zeichnen ist eben ganz ein anderer Vorgang. Also es wäre vielleicht fast so, als würde man dann dieses Fotopapier früher aus dem Entwickler nehmen und sich gar nicht alles entwickeln lassen und dann noch eingreifen.
Also es war natürlich, das ist ja eine alte Technik, oder? Diese latenten Bilder, die sind ja dann auf dem Film. Damals, als es die Filme noch gab, mit reingekurbelt, da hat man... Da wusste man, jetzt habe ich's im Kasten, hat man dann gesagt. Aber man musste es noch, um sichtbar zu machen, in die Dunkelkammer damit gehen. Aber die Bilder waren latent ja schon da. Manchmal war man erstaunt, was sich dann aus diesen erinnerten latenten Bildern für welche in Wirklichkeit, in 2D-Wirklichkeit ergaben.
Gemeinsamkeit vielleicht mit der Fotografie und der, ich sage jetzt mal, Illustration, dem Zeichnen, liegt ja darin, du hast es vorhin sehr schön beschrieben, dass du wie Blitzlichter eben auch machst auf die Bilder und die Geschichten, die du zeigst. Und da braucht es ja wie eine Entscheidung, oder? Welche Momente zeige ich jetzt im Leben meines Vaters, damit das, was ich erzählen will, auch wirklich sichtbar wirst. Kannst du erzählen, wie du das entscheidest? Welches Bild du jetzt zeigst? Dein Vater auf dem Schlitten, der den Hang hinunterrodelt. Dein Vater auf dem Feld, wie er Kartoffeln erntet. Wie entscheidest du dich für ein Bild und für andere dann eben nicht?
Also grundsätzlich mache ich gerne Bilder, die mich interessieren, die entweder eine Herausforderung sind, sie darzustellen, oder... Also es ist bei mir immer die Suche nach einem spannenden Bild, nach einem berechtigten Bild. Eben, ich finde, man kennt schon so viele Bilder. Und ich habe immer Mühe, etwas darzustellen, was es schon gibt.
Ein anderer Gedanke, ich muss noch einmal einen Schritt zurückgehen, um auch nochmal wegzugehen von dieser Fotografie, finde ich, weil mit dem latenten Material sind wir ein bisschen uns fehlleiten lassen, weil es doch beim Fotografieren oder auch beim Abfilmen und einem, also so realitätsnahes wie mögliches Abbilden von etwas ist. Und das ist aber nicht die Arbeit, die ihr beide macht, finde ich, sondern gerade, Lika, du hörst dir deine Erzählungen von deinem Vater an oder du bist im Altersheim bei deiner Mama und beobachtest und nimmst auf. Und dann gibt es doch ein durch dich hindurchgehen und dann entstehen neue Bilder. Mhm. Das sind ja auch deine Bilder, die du uns dann zeigst. Und da drin ist ja eine Art Übersetzungsleistung. Und ich finde das interessant bei euch, in welche Richtung geht das? Also würde mich von erst einmal interessieren, denkt ihr denn von einem Bild aus oder vom Wort aus? Und ich glaube auch, dass das sich bei euch unterscheidet.
Also ich versuche möglichst nicht zu denken eben beim Zeichnen, weil ich finde, sobald ich denke, und das Denken geht eben oft über die Sprache, dann werden die Bilder zu sehr gedacht, zu fest versprachlicht. Und ich suche eigentlich nach einer eigenen Visualität. Und das ist ganz schwierig herzustellen, wenn man jetzt bestimmte Szenen eben darstellen möchte. Und ich finde, es gelingt mir dann, wenn ich eben eintauchen kann in ein Thema und mich selber überraschen kann beim Zeichnen auf dem Papier. Und ich kann das manchmal gar nicht so richtig steuern. Ich sehe das manchmal dann erst, wenn es da ist auf dem Papier und kann dann vielleicht da mehr denn diesem Weg folgen. Aber es ist immer ganz schwierig, wenn ich zuerst schon eine Zeichnung denke und sie dann aufzeichne. Das gelingt eigentlich fast nicht, dass es diese Magie bekommt von einem guten Bild. Also ich finde diesen Vorgang wirklich sehr spannend. Wie kommt man auf etwas, wo man merkt, da ist jetzt irgendwie eine Energie drin, die, also es ist zu religiös ausgedrückt, aber so ein bisschen der Götterfunke drin ist oder so, ja. Wo die Muse mitgespielt hat oder wo irgendwas dazukommt, was du eben selber nicht direkt gesteuert hast, aber trotzdem dazugekommen ist.
Kann man das lernen?
Ich glaube, man kann das, ja, bestimmt. Also üben kann man auf jeden Fall. Also ich denke, seit ich mich damit beschäftige, versuche ich in diesen Strom, wie komme ich dazu, möglichst schnell in diesen Strom zu kommen, von wo einem die Sachen, die Ideen zufliegen. Ich habe ganz lange so gespürt, ich bewege mich auf diversen Nebenarmen, bis ich dazu komme, in diesen Strom einzutreten. Es ist wie eine Türe, die man öffnet. Mhm. Was sagst du dazu?
Also für mich hat das viel mit Warten zu tun. Also Schreiben ist für mich eine Disziplin. Die wichtigste Disziplin ist das Warten können, bis eben das Zündende kommt. Und wenn man es erzwingen will, dann wird es manchmal noch ganz anständig, aber nicht eindrücklich oder ist nicht wirklich das, was man, also kommt dem Ausdruckstraum, den man ja vielleicht eben in sich trägt, kommt es zu wenig nahe. Also das ist wie beim Bündnerfleisch. Das muss abgehangen sein und dann...
Und was würdest du für die Veganerinnen sagen?
Das ist schwierig, ja. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich auch zu wenig aus.
Ja, das Fermentieren natürlich, würde ich sagen.
Danke.
Also Moment jetzt, das Warten, aber dann würdest du auch sagen, dann kommt...
Oder den richtigen Zeitpunkt, ja, ich finde.
Ja, und wenn man dann eben einsteigt, und das geht mir immer auch so, ich bin ja nicht einer, der ganze Gerüste, ganze Baupläne für einen Roman macht, überhaupt nicht. Das sind Notizen vielleicht da, die sich fügen nach 15 Jahren manchmal erst. Und wenn es dann Klick macht, dann folge ich aber, dann bin ich eher ein Wünschelroutengänger, der den Wasseradern folgt, oder? Und ich glaube, da treffen wir uns wieder und versuchen da dem nachzugehen. Und plötzlich merkt man, hat man das Gefühl, da ist die Hauptrichtung und man kommt an eine Abzweigung und spürt, die Weidenroute zieht nach rechts oder nach links und da muss man folgen. Das ist gar nicht mehr der Hauptgang. Das war nur der Auftakt, sondern man muss in die andere Richtung gehen. Deshalb ist, glaube ich, Schreiben und Malen und Zeichnen ein Abenteuer.
Also mir gefällt daran sozusagen der Gedanke, dass man vielleicht gar nicht so viel darüber nachdenken möchte, weil man so findet, es ist irgendwie vielleicht ein scheues Tier oder eine Detektivarbeit, die irgendwie sozusagen auch von Instinkten und von vielleicht von Übung, von Fleiß, von Geduld geprägt ist, aber nicht unbedingt von Analyse oder von irgendwie, dass man diesen Vorgang wirklich bis ins Tiefste durchdringt.
Also ich würde sagen, es braucht Hingabe.
Ja, und nachher Überprüfung. Hingabe machen und nachher schauen, hält das dem Stand, was meine Ansprüche sind, im buchstäblichen Sinn Ansprüche.
Ja. Und auch vielleicht bereit, wieder aufzugeben.
Genau. Das gehört auch zum Warten, dass man es legen lassen kann und nachher Nur wenn man es länger liegen lassen kann, kann man es wieder anschauen, wie neu.
Aber wenn du jetzt einen Text schreibst, wie zum Beispiel Los, die Geschichte eines Mannes, der eines Tages sein Haus verlässt. Wir haben ja da auch einen entsprechenden Film gesehen hier an der Literare, ein Virtual Reality Eintauchen in dieses, in diese Welt dieser Geschichte. Lässt du dich von den Bildern leiten? Siehst du beim Schreiben die Bilder des Mannes, der sein Haus verlässt, den Schlüssel in die Hosentasche steckt und sich vielleicht überlegt, ich komme nie mehr wieder?
Also gerade bei Los ist es ganz, dieser Mann, der verschollen ist und der aber natürlich auch ich bin, der Erzähler, der ist nur, eigentlich nur durch Situationen, durch Bilder charakterisiert und gekennzeichnet. Wir lernen ihn nur dadurch kennen. Und du hast gesagt, und er steckt den Schlüssel in den Hosensack. Das würde ich wahrscheinlich nicht mehr beschreiben. Oder ich will dann
eine. Frage nach dem Sehen, nicht nach dem Beschreiben.
Ja, aber ich meine, mir fällt häufig auf, dass ich nur das, was wirklich notwendig ist, schreibe. Und ich beschreibe nicht, wer nach der Klinke schaut und nachher die Klinke ergreift. Dann kommt man schon auf 350 Seiten. und alle verstehen das. Oder? Aber da bin ich einfach mir selber gegenüber streng. Oder?
Was ich interessant finde, ist eben dieses Beschreibende in Wörtern braucht so ein großes Nacheinander und auch irgendwie relativ viel Zeit und Raum beim Schreiben, dann auch beim Lesen. Das ist ganz anders, wenn du das zeichnest. Also bleib jetzt kurz bei dem Schlüssel, um bildlich zu bleiben. Da braucht es nicht viele Wörter, sondern nur eine Zeichnung. Und ich sage aber nur. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig, oder Linka, wenn ich sage nur.
Ja, eben das Schreiben ist schon mehr linear, denke ich, breitet sich linear aus. Und also das Bild hat ja auch sehr etwas Statisches, Immerwährendes. So, das macht sich auch so breit in alle Richtungen, oder? Ich denke, auch mit Sprache kann man das erzeugen. Aber man kann eigentlich in einem Moment, in einer Sekunde eigentlich ganz viel erzählen. Aber man kann vielleicht dieses Bild auch ganz lange anschauen, auch eine Stunde anschauen.
Und was heißt das, ein Bild dehnt sich aus? Verknüpft es sich auch mit den anderen Bildern in meinem Kopf zu einer Bildabfolge? Ist es das?
Ich kann da schon ein Beispiel bringen. Es gibt in Starkes Ding dieses Moment, wo das ist sogar eine Aussage von deinem Vater, wie ich weiß, dass das Gewitter...
Das Gewitter kommt mit Gewalt über die Hügel, ja.
Genau, also das Gewitter kommt mit Gewalt über den Hügel und ich muss es beschreiben, weil Sie sehen es nicht. Also es kommt wirklich mit wahnsinnig viel Wucht und Gewalt, so ein Gewitter über den Hügel. Und eigentlich dehnt sich dieses Bild, das du hier gezeichnet hast, nicht nur inhaltlich aus, sondern dieses Gewitter, das, was dieser Junge erlebt hat, dehnt sich aus, mit allem, was ich weiß.
Ist eher das Gewitter sozusagen.
Ja, nein, oder das, was ihm passiert. Natürlich geht es da situativ um den Winter, der kommt und die Kälte, die kommen wird und dass er sich dann in den Kuhfladen stellen muss, damit er noch warme Füße hat. Aber das finde ich so ein Zeichen für ein Ausdehnen. Das ist eine Doppelseite hier drin im Buch. Du zeichnest es über eine Doppelseite, aber eigentlich diese Kombination von diesem Gewitter, dieses Bild, das zieht sich dann über dieses ganze Buch hinweg in einer Mischung aus meinen Bildern als Leserin, einer Mischung aus den Bildern, die du mir gibst, aber auch dieses ganze Wissen rundherum von früher und von anderen Erzählungen und von anderen Schicksalen. Also das finde ich etwas, für mich zumindest ein Beispiel für Ausdehnen. Das ist eine Doppelseite und dann macht es wuff.
Und verstehe ich es recht? Und es ist eigentlich Seelenlandschaft. Es ist Seelenlandschaft und Landschaft zugleich. Aber ist auch ein Bild für die Seele, oder?
Auf jeden Fall ist es bei der Leserin so angekommen.
Man kann ihn nie über den Weg trauen.
Das ist ja eigentlich der beste Fall, wenn sowas passiert, ja. oder? Wenn plötzlich die Bilder so ein Eigenleben entwickeln oder die Geschichten, sagen wir jetzt mal, dass sie eben über das Gedachte oder das Gewollte hinausgehen. Und ich weiß nicht, wie bewusst, dass man das evozieren kann, aber ich glaube, es kommt damit, dass man sich lange mit der Arbeit beschäftigt, die man hat und selbst auch zulässt und selbst auch Zufälle zulässt.
Ich glaube, vielleicht müssen wir noch mal über das Schauen sprechen, weil es auch aus der Leserinnen- und Betrachterinnenperspektive durchaus auch ums Schauen geht. Ich bin ja ganz nervös geworden, während ihr alle gesprochen habt, weil ich bei jedem zweiten Satz ist mir ein Gedicht in den Sinn gekommen von Klaus Merz. Ich lese jetzt einfach eines vor, wenn ich das darf. Ist ein ganz kurzes, vom Fleiß. Wir schärften unsere Blicke, bis die Gegend voller Messer war. Selbst ein Bild, dieses Gedicht, aber auch eine Beschreibung, sozusagen eine Aufforderung fast schon. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal auch darüber nachdenke, wie ich vielleicht als Kind gelesen habe, eine Definition des Bildhaften wäre für mich ein Bild, in dem ich wohnen kann, also wo ich reingehen kann, wo ich Teil dessen werden kann. Das heißt aber vielleicht auch, dass es ein bisschen rätselhaft ist, dass es für mich noch etwas herauszufinden gibt. Vielleicht wird das Bild erst ein Bild, wenn ich sozusagen ein Teil dessen werden kann. Das heißt vielleicht aber auch, dass es irgendwie rätselhaft bleibt und da sind wir dann wieder die Bildbetrachtung, die Sehstücke in
sind. Dann sind wir in rätselhaft. Ja. Dann werden wir in rätselhaft genommen. Und das ist ein Zustand für uns Lesende, der spannend ist, der wirklich uns bewegt.
Für mich scheint da noch mehr drin zu sein, nämlich eine Art von Ingangsetzung einer Assoziationskette, die natürlich auch stark mit meiner Lesart zu tun hat.
Ja, natürlich.
Ich lese ja anders als zum Beispiel jetzt Lika oder Lucien oder Marion.
Ja, es ist, ein Teil ist auch deine eigene Rätselhaft, die Rätselhaft von uns selbst als Menschen, die bringen wir ja auch ein. Aber wenn wir jetzt bei Los noch schnell bleiben können, da schreibe ich ganz am Anfang, dass er nicht zurückkommt. Auf der ersten Seite ist das deklariert, wir haben nach ihm gerufen und wir haben gesucht und jetzt meldet er sich zwar noch in den Träumen, setzt sich an unsere Tische in unseren Träumen. Und ich bitte ihn, nicht mehr zurückzukommen. Es ist zu spät. Er soll jetzt dort, wir haben uns auch wieder eingerichtet, er soll jetzt bleiben, wo er ist. Und dann beginnt das Buch. Also da stelle ich die Rätsel, wenn man so will, das Rätsel auf, ja, was ist denn passiert? Nicht, wer hat ihn umgebracht, das wäre in einem Kriminalroman, dann wüssten wir das am Schluss, sondern wir werden langsam mit ihm in dieses Abseits gehen. Jeder Leserin, jede Leserin in seinen eigenen Tritten, oder?
Und ist das etwas, mit dem du auch etwas anfangen kannst, Lika, dieses in rätselhaft nehmen?
Ich würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben. Mir ist es immer wichtig, eine Spannung zu erzeugen oder so visuelle Ideen oder Inputs zu geben und jemand auf einen Weg zu leiten, aber dann nachher vielleicht trotzdem so leise Zweifel aufkommen zu lassen. Ist das jetzt wirklich der Weg, den ich gehen wollte? Und eigentlich sind meine Zeichnungen, glaube ich, mehr so Fangnetze, die einem einfangen und vielleicht im ersten Moment etwas vorgaukeln und dann
mich durch die Maschen fallen lassen.
Fangnetze würde auch heißen fangen und tragen. Also einfangen und tragen, oder? Sicherheitsnetze sind es ja auch. Über dem Abgrund. Wahrscheinlich ist es eben beides. Man kann sich auch verhaspeln.
Oder durchfallen, oder? Weil diese Leerstellen habe ich schon auch stark festgestellt.
Ja, die sind auch wieder drin im Netz, genau.
Das würde mich jetzt schon interessieren. Eben Leerstellen sind ja Momente, wo dann sich Räume auftun. Du hast es gesagt, Lucien, wo ich dann eben auch imaginiere, assoziiere. Aber die müssen ja gesetzt werden, oder?
Mhm. Aber also das finde ich eben auch die Kunst. Und vielleicht kann man das auch nicht immer so ganz genau bestimmen. Hat man nicht immer die Macht darüber, wie groß oder wie genau gezeichnet diese Leerstellen sind. Sie müssen schon so klein sein, dass man nicht durchfällt oder dass man nicht das Gefühl hat, und die kann jetzt aber nicht gut zeichnen oder der kann jetzt aber nicht gut schreiben und hat das einfach so ein bisschen offen gelassen.
Oder er hat sich da nicht hingetraut, weil er diese Beschreibung nicht hingekriegt hätte.
Genau, genau. Ja, ich finde schon, dass man da sehr dosiert umgehen muss. Wie viel Loch lässt man dann offen?
Ist es denn auch für dich jetzt zum Beispiel, das Bild hat ja sozusagen etwas Unmittelbares, Konkreteres, Gegenständlicheres, vielleicht, das ist vielleicht eine streitbare Aussage, weil ein Wort ist ja auch einfach sozusagen tatsächlich dann eine Definition. Suchst du dann den Weg auch über sozusagen einen Trick, der in der Sprache vielleicht ein bisschen komplizierter ist, die Abstraktion? Also, dass du sozusagen, wenn du einen Fuß zeichnest, dass du die Form dieses Fußes verändern kannst, was bei einem Wort vielleicht, beim Wort Fuß nicht so einfach ist?
Mhm, stimmt. Also,
ich weiß es nicht, also ich bin mir selber, aber ich stelle mir das irgendwie noch vor, dass man dann so sagen kann, hey, ich nehme den Radiergummi.
Den brauche ich nie.
Den brauchst du nie?
Ja. Weil ich lasse es meistens so, wie es ist. Oder ich zeichne es nochmal. Und ich zeichne auch nicht mit Bleistift. Ich zeichne eigentlich immer gerade mit Tinte, damit eben der erste Eindruck, den ich habe, dass es ganz direkt aufs Papier kommt und nicht nochmal nachgefahren oder korrigiert werden kann. Oder ich zeichne es nochmal. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen der Unterschied jetzt zwischen einem Wort und einer Zeichnung. Das mit dem Konkreten. Und die Wörter sind ja vermeintlich schon sehr konkret. Also ich finde, mit beidem kann man ja Ungesehenes oder andere Welten erschaffen eigentlich.
Ja,
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Wort halt mehr vom intellektuellen Teil des Hirns auskommt und die Bilder mehr von dem Teil, vom intuitiven Teil.
Aber eben, deshalb bedienen wir uns ja auch der Bilder, weil wir da spüren, da ist ein Manko. Also, ich meine, literarisch schreiben heißt ja darstellen und nicht explizieren, nicht erklären. Natürlich gibt es auch Erklärungen, aber eigentlich ruft die Literatur nach Implikation und nicht nach Explikation. Und da rutschen wir eben zu den Bilden rüber. Wir suchen auch nach der Aura, die ein Wort umgibt. Also wenn man davon etwas nutzbar machen kann fürs Lesen, dann ist es auf gutem Weg, würde ich sagen. Ja.
Und ist dann Aura für dich auch der Klang und der Rhythmus
auch
eines Wortes?
Auch, gehört alles dazu, oder? Genau. Und die Latenz wiederum, was da alles noch drin, was da noch drin ist.
Was es bei deinen Bildern, Lika, ja auch gibt, also nochmal konkret darauf zurückzukommen, dass der Ernst, der Bub, auf den Hof der Schweizers kommt und du die beiden, das Ehepaar, darstellst als einen Klumpfuß. Das wäre dann die Frau und den Vater als eine Flasche. Und das wäre dann der Säufer. Also nicht der Vater, Entschuldigung, der Meister, genau. Der Meister. Darstellst als eine Flasche. Und das sind zwei Bilder, die mir sehr viel mehr verraten, als du tatsächlich explizit schreibst. Es steht nirgends, dass dieser Bauer ein Säufer ist. Ich sehe es aber.
Oder ein anderes Bild, was mir sehr geblieben ist, als der junge Verdingbub sagt, ich habe Hunger. Und da gibt es eine kleine Figur mit einem riesengroßen Mund. Und das ist ein schwarzer Schlund, ein kleiner, aber riesengroßer Schlund. Und da wird mir dieses Wort Hunger in seiner ganzen Aura und in seiner ganzen Schrecklichkeit in diesem kleinen Körper sowas von sichtbar, dass es mich beim Lesen oder betrachtet, auf Schweizerdeutsch würde man jetzt sagen, tschudretät, weil hier genau das vielleicht, was du gesagt hast, Klaus, hinter diesem Wort Aura durch die Zeichnung sich mir eine ganze Welt aufgetan haben.
Das passiert aber dann auch wiederum beim Wort. Also in dieser Verdichtung von deinen Texten, Klaus, passiert irgendwie, ehrlich gesagt, genau das Gleiche. Aber es ist halt in meinem Kopf. Ich glaube, dann sind wir wieder beim Grundthema, dass die Wörter bei mir trotzdem Bilder auslösen und reißen, die bildhaft sind. Ich verlasse das Wort ausgehend vom Wort.
Wie ist es denn, wenn du jetzt mein Buch liest? Bewegst du dich dann mehr in dieser Bildwelt wahrscheinlich, oder?
Ja, du gibst mir die wie vor und trotzdem finde ich es freier, sehr viel freier, als wenn ich einem Film zuschauen muss. Dann bin ich quasi mit dem Schnitt, mit dem Rhythmus noch mehr angeleitet, fremdbestimmt. Und eben, ich habe es gestern schon mal kurz angesprochen, fast wie entmündigt. Und das ist bei dieser Art von Zeichnung überhaupt nicht so. Also weil ich auch glaube, dass diese Verdoppelung, dass du eine autobiografische Geschichte erzählst oder eine biografische Geschichte, je nachdem, wie man es betrachtet, du von Anfang an beides machst. Mich würde interessieren, wenn du für jemanden illustrierst, ist das dann anders für dich, wenn diese Geschichte schon da ist und du folgen musst, sozusagen?
Das ist eine große Frage, finde ich. Ob ich da überhaupt, also da finde ich manchmal, es ist eigentlich sinnlos, jetzt da, ja, so zum Beispiel ein Cover zu machen für ein Jugendbuch. Ganz schwere Aufgabe, weil jeder hat ein eigenes Bild von der Heldin oder vom Held. Und da das richtige Bild zu finden, das genug offen lässt, finde ich ganz schwierig. Oder wo man bei einem Text eingreifen kann und wo sehe ich noch ein Bild, das berechtigt ist zu zeichnen.
Das finde ich für mich auch wichtig, weil ich arbeite ja seit 30 oder 40 Jahren mit demselben Künstler, Kunstmaler Heinz Ecker, zusammen, der meine Covers macht. Wir nennen das, wir haben natürlich eben über das Illustrieren auch geredet, es ist nicht dasselbe, wie wenn ich mit Hannes Binder ein Kinderbuch mache. Wir haben von Paraphrasen geredet, von malerischen oder zeichnerischen Paraphrasen zusetzen, weil dieses Wort illustrieren ist ja ein bisschen auf die schiefe Ebene geraten in den letzten Jahrzehnten. Aber es gibt eben die Möglichkeiten, von dem hast du schon gesprochen, eben wo gibt's, lässt ein etwas offen, wo ein Bild reinkommt oder wo ein Bild eben den Rahmen des Geschriebenen auch sprengt oder neue Möglichkeiten gibt. Das finde ich schon auch hoch spannend. Dann hat das Bild, ist es am richtigen Ort, glaube ich, bei sich selber angekommen und nicht beim Text.
Oder dort, wo der Text eben vielleicht zu konkret wäre, mit Bildern zu arbeiten.
Ja. Klaus, kannst du das vielleicht auch noch in Bezug auf die Seestücke, also die du ja über Jahre im Dagimagi veröffentlicht hast, dass eigentlich das Umgekehrte passiert. Kannst du das ein bisschen vielleicht noch ausführen? Also du hast ja eigentlich dann zu einem Bild einen Text geschrieben.
Ja.
Ist das dann sozusagen das gleiche Dilemma wie beim Illustrieren, dass man nicht einfach sagt, was da ist, sondern irgendwie sozusagen neue Räume eröffnet?
Ja, also ich habe versucht, mir immer vom Bild erzählen zu lassen. Also dem Bild zuzuhören. Ich habe das Bild angeschaut und ich habe natürlich ein Bild angeschaut oder mir ausgewählt. Ich war ja frei. Also ich habe nicht eins in die Hände gekriegt, das ist etwas anderes, kann es auch geben. Sondern ich habe einen ganzen Fächer von Bildern gehabt, jede Woche oder jeden Monat, die ganze Kunstgeschichte zur Verfügung gehabt, um das zu nehmen, was zu mir spricht auch. Und dann bin ich immer nicht davon ausgegangen, was andere schon darüber geschrieben haben oder alles wissen, sondern ich habe mir ganz naiv, also so naiv, wie ich sein kann.
Eigentlich hast du dir einfach die Freiheit genommen, oder?
Ja, genau. Und natürlich habe ich mich auch dann gefragt, was hat das Bild schon gesehen, als es geworden ist? Zum Beispiel, davon bin ich dann ausgegangen und habe mich auf einen Weg begeben. Beim Kriegerzug von Böcklin, da gibt es so einen queren Weg, da stiebt der Staub und die Lanzen glitzern und oben ist ein Schloss, der bietet sich dann an, sich auf diesen Weg eben zu begeben und auf der anderen Seite wieder Distanz zu nehmen und das Bild anzuschauen und nicht auf dem Weg zu sein.
Da würde mich jetzt interessieren, ausgehend von dieser Eingehen auf starke visuelle Eindrücke, ist ja bei dir, Lika, sozusagen das Gegenbild, ist das, dass du dich oft auch einer bestimmten Realität stellst in deiner Arbeit, zum Beispiel dem Schicksal von Menschen auf der Flucht, dass du dich da aussetzt und dann zu zeichnen beginnst und Geschichten zu erzählen beginnst, also auch diese Bilder der Realität aufnimmst. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du da vorgehst?
Also die jetzt nicht wissen, was ich da genau mache, denken jetzt wahrscheinlich sofort, dass ich da hingehe und die Menschen abzeichne oder mit Menschen spreche oder sie frage. Das mache ich nicht. Ich gehe an einen Ort hin, der mich bewegt, weil es in meiner Gegenwart spielt, der mich beunruhigt, der mich traurig macht. Und an diesen Ort würde ich jetzt nicht gehen, einfach so, weil ich Angst hätte vor dieser Konfrontation.
Beim Bundesasylzentrum in Basel, in die Nähe, wo du dich niedergelassen hast,
genau.
Sozusagen.
Da bin ich dann einfach dahin mit meinen Stoffen und meinen Pinseln und habe da angefangen zu malen. Und bin dann so ganz eigentlich spontan auf diese Menschen getroffen. Also die konnten sich dann mir nähern oder nicht, aber ich hatte meine Arbeit da, ich habe gemalt. Und so kamen wir eigentlich ganz natürlich ins Gespräch. Und es gab mir wie Halt, dass ich meine Arbeit dabei hatte. Aber trotzdem haben wir dann angefangen zu kommunizieren miteinander. Oder sie haben auch meine Bilder gelesen. Also ich habe oft auch sehr abstrakt gemalt, manchmal ein bisschen figürlich. Und es war eigentlich jedes Mal wieder sehr verblüffend, wie sehr sie ihre eigene Geschichte in diesen Bildern gesehen haben. Also jemand, der ist jeden Tag gekommen auch, und der war ganz aggressiv auf ein Bild. Und ich glaube, das war so eine Kriegserinnerung, die er hatte. Und jedes Mal hat er sich wieder ganz fürchterlich aufgeregt ab diesem Bild.
Und nicht ab dir?
Nein, zum Glück nicht. Ja, aber und es war auch sehr deprimierend, da zu sein. Bei diesen vor allem Männern, die schon lange unterwegs sind in Europa und die niemand will. Und diese Auswegslosigkeit von diesen Geschichten. Und ja, das sind Erfahrungen, die ich dann wieder weiterverarbeite, vielleicht nicht so direkt als visuelle Reportage.
Wenn du das erzählst, ist das eine Form von, oder so interpretiere ich es jetzt, von Übersetzen. Also du malst erst ein Bild, dann kommt jemand und sieht darin irgendetwas und macht daraus etwas und vielleicht nimmst du es wieder weiter und übersetzt diese Erfahrung, die du aber erlebt hast, wieder zurück in ein Bild. Klaus, ist das etwas, was du auch so siehst? Bei diesen Sprachbildbegegnungen, ist das eines oder gibt es ständig einen Wechsel und eine Übersetzungsleistung?
Also ich meine, wir sind ja immer wieder fremd in der Welt. Es gibt nur dieses sich selber einen Reim machen auch auf das, was uns tagtäglich eigentlich geschieht. Und Jahr um Jahr, je älter man wird, man hat ja nie ausgelernt, sagt man so schön. Und das ist tatsächlich so. Man hat sich auch nie zu Ende kennengelernt. Und dem Sprache geben, das ist etwas Wichtiges. Dem ein Bild setzen. Sprache und Bild sind auch Denkmäler, Denkmale, die dann wiederum in die Köpfe hineinragen, je nachdem.
Oder Male, nur Male, Flecken.
Male, ja, natürlich. Natürlich.
Was mich jetzt bei der Beschreibung deiner Arbeit auch an Klaus erinnert hat, die Autorinnenschaft als zuhörende oder zuschauende Position, einfach da sein, gucken, warten, auch nicht wissen, was passiert. Und so nehme ich auch irgendwie sehr oft deine Gedichte wahr, dass du guckst, was ist.
Ja, genau. Und natürlich stehen wir an diesen Orten, du da in Basel oder ich in Unterkulm, dahinter ist aber immer auch eine Haltung. Also eine Haltung der Welt gegenüber, die ist da. Nicht eine Meinung, sondern wenn möglich der aufrechte Gang als Haltung dahinter.
Also ich finde das ganz wichtig, das zurückzugeben an die Betrachterinnen, die eigene Handlungsfähigkeit. Und ich habe jetzt gerade auch wieder die ganze Zeit beobachtet bei deinen Beschreibungen, wie sehr, dass du immer wieder versuchst, den Blickwinkel oder die Position zu wechseln. Und ich finde, das ist auch so etwas Wichtiges, immer in Bewegung bleiben und versuchen, eben einen anderen Anschauwinkel auszuprobieren, zu überprüfen, wach zu bleiben und nicht sich festlegen.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt eine lange, weite Reise, wo wir gewissermaßen von zwei unterschiedlichen Positionen Bild und Sprache ausgegangen sind. Und das hat sich jetzt für mich zumindest im Lauf dieses Gesprächs völlig ineinander verschoben. Und wir sind an einem gemeinsamen Ort gelandet, den wir vielleicht den Ort der Poesie oder der Auseinandersetzung mit Welt oder der Distanz zur Welt oder des Sich-Einlassens auf die Welt mit verschiedenen Methoden beschreiben könnten. Ganz herzlichen Dank, Lika Nüssli. Ganz herzlichen Dank, Klaus Merz, für dieses Gespräch. Ja, und danke euch, Lucien und Marion. Das war 173, der Literaturpodcast, die Spezialfolge hier aus der Literare in Thun. Mit Marin Regenscheid, Lucien Haug, Lika Nüssli, Klaus Merz und mit mir, Christoph Keller. Mehr Literatur, gute Literatur, nicht nur hier an der Literare, sondern auch im Podcast von Esther Schneider, Literatur pur, alle zwei Wochen ein Gespräch mit einer Schriftstellerin, einem Schriftsteller zu einem aktuellen Buch. Und was gibt's bei uns als nächstes?
Wie immer zum Schluss möchten wir verraten, worüber wir das nächste Mal sprechen. Wir bleiben also bei diesem Live-Podcast. Es ist, glaube ich, ein kleines Sommerprojekt.
Wir sind gewissermaßen auf Tour sozusagen.
Ja, genau. Es gefällt uns auch so sehr. Danke übrigens, Literare, für die Gastfreundschaft hier. Also, aber nächstes Mal sind wir Ende Juni am Literaturfestival in Leukerbad. Also wir fahren ins schöne Wallis. Am liebsten würde ich euch zwei auch gleich mit einpacken. Da treffen wir aber auf Theresa Präauer und ihr Buch Das Mädchen.
173, der Literaturpodcast, zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf 173.ch, auf podcastlab.ch und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Und wie immer freuen wir uns über Nachrichten oder Feedback auf die Sendung. Schreibt einfach eine Mail an mail@173.ch.
Danke für die Einladung, Tabea Steiner. Danke an Literare. Danke für die großzügige Organisation und herzlichen Dank.